Deutschlandfunk Interview.
Es ist also mehr als offen, ob es heute unter den EU-Innenministern überhaupt eine Einigung für eine Reform der gemeinsamen Asylpolitik gibt. Und selbst wenn es dahin käme, wäre das nur der erste Schritt auf dem Weg durch die zuständigen Instanzen. Was steht da an? Was bedeutet das für die Chance, dass es bei diesem Thema tatsächlich Veränderung gibt? Das wollen wir uns genauer erklären lassen. Am Telefon ist nun Dr. Marie Walter-Franke. Sie arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, vor allem zur europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Guten Tag, Frau Walter-Franke.
Hallo, Frau Engel. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie sehen Sie die Chancen auf eine erste Einigung über eine Regelung heute unter den EU-Innenministern?
Die Chancen waren sicherlich noch nie so groß, wie Kommissarin Johansson es sagte. Es gibt drei Dinge, was die EU wirklich braucht. Und es gibt aber Widersprüche zwischen diese drei Dinge. Deswegen ist es noch nicht klar, dass diese Einigung erfolgt. Diese drei Dinge, die EU dringend braucht, sind zuerst ein politischer Erfolg. Und deswegen ist der Druck enorm, dass der Rat seine Verhandlungsposition heute oder zumindest zeitnah vereinbart. Denn nur so kann man hoffen, dass dann die Reform des europäischen Asylsystems vor der Ende der Legislaturperiode erfolgt. Aber es braucht zweitens auch ein System, das praktikabel ist, wo alle Mitgliedstaaten Verpflichtungen erfüllen und auch wo sie effektiv kooperieren miteinander. Das war im Dublin-System nicht der Fall und die aktuelle gordische Knoten, die man versucht zu lösen, sind noch nicht klar gelöst. Und zwar die Frage, wie organisiert man die Asylverfahren und wie wird Verantwortung geteilt? Und da müssen einige Konflikte heute noch gelöst werden. Wir können gerne tiefer reingehen. Und drittens braucht es auch ein System, das die Menschenrechte und das Grundrecht auf Asyl besser gewährleistet, als es heute der Fall ist. Und da liegt eben eine Schwierigkeit, denn zwischen dem Schutzanspruch und der Anspruch, Migration zu ordnen und zu steuern, gibt es ganz klar Widersprüche.
Mhm. Dann machen wir es genauso. Wir schauen mal genau hin in die Praktikabilität des Systems. Was genau, denken Sie, muss da heute noch verhandelt werden, damit es überhaupt umsetzbar ist?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also im Grunde muss erstens geklärt werden, was passiert, wenn zu viele Menschen auf eine Stadt zukommen. Es gibt ja so ein gewisser Kapazität, dass jeder Staat in Zukunft verpflichtet werden wird, ständig zu haben, damit, falls größere Zahlen kommen, dann die auch aufgenommen werden können. Was die Frage ist, was passiert, wenn der Druck darüber hinaus steigt? Und dann braucht man ganz klar genügend Umsiedlungen innerhalb der Europäischen Union, da sagen eben die Erstaufnahmestaaten. Und aktuell kursieren eben die Zahl von 30.000 Menschen. Und das ist ja nicht unzureichend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass allein jetzt in den ersten Monaten, also in der ersten Hälfte von 2023, 126.000 Personen schon ein Erstasylgesuch gestellt haben in der EU und noch viel mehr sind ja aktuell da im Asylverfahren. Das heißt, da muss man eben bei der Praktikabilität auf die Praxis gucken. Und wir hatten mal einige freiwillige Mechanismen seit 2015 und sogar diese Zahl ist nicht leicht erreicht worden von 30.000. Also das ist so wirklich ein bisschen ein Problem. Dann ist die Frage, wenn es nicht um Umsiedlung von Personen geht, wie würde weitere Solidarität aussehen? Und da geht es eben um die Frage, wie viel Geld überwiesen werden könnte. Das wird gerade noch hoch und runter diskutiert. Man geht von 10.000 bis 22.000 als Pro-Kopf-Zahl im Grunde aus.
Das heißt, das ist das Geld, was möglicherweise an die aufnehmenden Staaten geht, als Ausgleich dafür, dass ein anderer Staat eben nicht die Menschen unterbringen will.
Ganz genau. Und dann ist da die Frage, wird das umgesetzt? Was passiert, wenn es nicht umgesetzt wird? Da kommen dann noch mal eine ganze Reihe an Fragen. Aber es scheint schon so, dass ein finanzieller Beitrag die Staaten an der Außengrenze auch unterstützt, dabei sich in diesem neuen System zu begegnen.
Ja, dann versuchen wir es doch mal neben den Notwendigkeiten, die Sie jetzt beschrieben haben, die erfüllt werden müssen, am besten heute, die politischen Situationen, wie sie sich darstellen, auseinanderzuhalten. Denn wir haben ja ganz große Extrempositionen. Wir haben auf der einen Seite hier die deutsche Debatte, wo es ja auch innerhalb des Regierungslagers schon viele gibt, die kritisieren überhaupt über Lager an Ausländern, Außengrenzen nachzudenken. Das würde schon gegen vieles verstoßen, die dieses Prinzip ablehnen. Auf der anderen Seite haben wir aber mittelosteuropäische Staaten, die ja de facto immer wieder Fälle erleben oder auch tolerieren, wo es um Pushbacks geht. Das heißt, auch wenn das illegal ist, die mittlerweile schon ganz eigene Dinge machen, um eben Menschen daran zu hindern, überhaupt einen EU-Asylantrag zu stellen. Wie soll denn zwischen diesen Extrempositionen überhaupt ein Kompromiss möglich sein?
Also das ist eben nicht neu, ne? Wir bewegen uns schon seit 2016 in dieser Spannungsfeld. Und es ist ganz klar, dass egal welche Lösung jetzt heute oder zumindest in den kommenden Wochen oder Monaten möglicherweise erzielt wird, dass diese Probleme teilweise bestehen werden. Ne? Das ist halt wirklich eine Frage, wie stark investiert man dann in die Umsetzung, wie priorisieren auch die Mitgliedstaaten diese Fragen, wie viel Druck sind sie bereit auszuüben auf ihre Partner. Aber um die Frage Haft zum Beispiel einzugehen. Es wird zu Recht kritisiert, dass das geplante System zu dieser Hinhaftierungen und auch möglicherweise zu Entrechtungen führen könnte. Rein theoretisch muss es nicht notwendigerweise der Fall sein, aber das ist das, was die Praxis uns bisher zeigt, ne, dass diese Befürchtungen begründet sind. Und da geht es um diese Camps, ne, die sind remote, da ist Rechtsbeistand nicht unbedingt gewährleistet und dadurch können Menschen ihre Rechte nicht gut geltend machen, Fristen werden teilweise nicht respektiert. Also es ist eine Reihe an Problematiken. Die Hoffnung von diejenigen, die dieses System befürworten, ist eben, dass durch das Grenzverfahrenssystem die Incentive, also der Anreiz für die Anrainerstaaten Pushback zu machen, geringer wird. Dann ist aber auch die Frage, deswegen ist ja die politische Einigung so notwendig, weil wenn man aus dem Reformmodus rauskommt, dann sind natürlich die politischen Möglichkeiten, rechtliche Schritte anzuleiten, gegen Staaten, gegen dem EU-Recht, die den EU-Recht sprechen, anzugehen, ein bisschen einfacher für die Kommission. Weil aktuell braucht die Kommission ja alle Staaten oder eine große Mehrheit von Staaten, damit diese Reform erfolgen kann. Und dann kann man nie so gut mit Klagen gegen beispielsweise Griechenland oder Polen kommen.
Dann nehmen wir einmal an, es gibt heute irgendeine Art von erstem Schritt, eine Art von Lösung, dass der Rat zumindest dann ein geeintes Konzept hat. Dann kommt ja das EU-Parlament noch ins Spiel, wo ja viele Stimmen sind, die dann den Asylschutz höher gewichten. Wird da nochmal kräftig verändert werden? Und was folgt daraus für die Einigungsmöglichkeit, dass auch alle zustimmen?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also man hört sich teilweise so an, als wäre heute quasi die Reform beschlossen im Rat. Das stimmt natürlich überhaupt nicht so, weil es ist ein Verfahren, wo Rat und Parlament gemeinsam die zukünftige Regeln beschließen werden. Aber was die bisherige Erfahrung in diesem Bereich uns zeigt, ist, wenn es eine Einigung im Rat gibt, die schon extrem schwer zu finden ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, auch im Trilog, also in dem Dialog mit Parlament und Kommission, da Bewegung zu erzielen. Da, wo es noch große Fragezeichen gibt und wo das Parlament sich wirklich stark machen wird, ist in diesem Solidaritätsmechanismus, dass es eine bestimmte Form von Verbindlichkeit geben muss. Und die Frage ist dann, ist es dann für den Rat hinnehmbar, wenn das erfolgt im Rahmen von dieser Krisenverordnung, die wird ja heute nicht diskutiert, aber die ist extrem wichtig dafür, weil es die Frage, wenn ein EU-Land überfordert ist, wird es dann irgendeine verbindliche Form für die anderen EU-Staaten geben, diese Staat zu unterstützen. Und das ist im Parlament sehr, sehr priorisiert. Ansonsten erwarte ich im Grunde nicht, dass das Parlament es schafft, den Rat inhaltlich große Veränderungen zu erzielen. Aber es gibt wichtige Aspekte, die technisch sind, aber sehr wichtig. Beispielsweise, wie definiert man Familienmitglieder oder auch andere Aspekte wie die genaue Verbindung zwischen einer Person und einem sicheren Drittstaat. Also all diese Aspekte sind technisch. Die sind auch extrem schwierig zu verhandeln im Rat. Aber da an solchen Detailfragen kann man im Rahmen des Trilogs noch was verbessern. Und ein Punkt, wofür das EU-Parlament...
Ja, zum Ende kommen jetzt.
Ja. Also ein schnelles Monitoring zum Beispiel.
Ein schnelles Monitoring. Dann haben wir den Punkt noch gemacht. Vielen Dank. Wir lernen, es bleibt ein langer Weg, selbst wenn es heute eine Einigung gibt. Vielen Dank an Frau Dr. Marie Malter-Franke, Expertin für Migrationsfragen von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen.